du hörst einen Podcast von Rabe.
Hallo zusammen. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass wir den ersten Tag vom 2025 zusammenbringen. Heute im Schneeradio geht es um Eis, also Eis. Und nicht nur kalte Eis. Ich heiße Patricia, Milena ist da mit mir im Studio. Und die nächste Stunde verbringen wir zusammen. Die Sendung heisst Eis, Eis, Baby. Los geht's. Ja, auf Vanilleeis hätten wir fast nicht können verzichten in einer Sendung, die Eis, Eis, Baby heisst. Warum sind Gelaterias eigentlich zu im Winter? Wie lebt man auf einer Insel, die aus 80% Eis entsteht? Wie viel Kälte ist gesund? Damit beschäftigen wir uns heute am Abend auf dem Schneeradio. Und ich bin extrem dankbar, dass wir heute ganz spannende Gäste haben im Studio, aber auch irgendwo anders in der Schweiz heute am Abend. Und alle Gäste haben eine Beziehung zu Eis. Und zwar eine ganz andere und eigene Beziehung. Heute am Abend haben wir Beat Hechler. Beat, du bist der Geschäftsleiter vom Alpines Museum hier in Bern. Du bist auch der Kurator von der Grönland-Ausstellung, die man eben im Moment im Alpines Museum kann besichtigen. Hallo und schön, dass du da bist, Beat.
Guten Abend zusammen, freue mich da zu sein.
Helena Hefti-Wenger, du bist Coachin und du bist eben auf Kälte fokalisiert, Eisbaden und auch Atemtechnik. Ich bin sehr gespannt zu wissen, was du auch zu dem Thema zu sagen hast. Merci und schön bist du da, Helena.
Danke.
Heute werden wir auch mit Florian Stelli können reden. Florian ist der Co-Gründer und Geschäftsführer von der Gelateria Kalte Lust, bekannte Gelateria in Olten. Florian schließt sie ein bisschen später an. Und last but not least, Eva Zünti, du bist eigentlich als DJ Bad Gateway bekannt. Eva, merci und schön, dass du da bist. Für die Sendung hast du eine easy und gleichzeitig wärmende Playlist vorbereitet. Die ganze Playlist können wir heute am Abend leider nicht abspielen. Wir haben keine Zeit dafür. Also wir haben so ein bisschen eine Selection gemacht von ein paar Songs. Und selbstverständlich werden wir die ganze Playlist online stellen. Das kann man im nächsten Tag dann einfach auf der Webseite von Rabe hören. Eva, was ist deine eigene Beziehung zum Eis?
Ja, hallo zusammen. Schön, dass ich da sein darf. Ich liebe Eis. Ich liebe Kälte, ich liebe Glace. Und ich wäre vor allem auch gerne Eishockey-Spielerin geworden. Das hat aber meine Mutter unterbunden. Ich war leider zu klein und schmächtig gewesen in früheren Jahren. Hat sich aber dann so ergeben, dass ich ins Unihockey gekommen bin und dort meine Passion gefunden habe. Bin ich auch sehr happy.
Also Unihockey, ein bisschen weniger mit Eis zu tun. Wie tust du dann, also du hast Eis ganz gern. Was ist deine, wie kommst du zu Eis im, also sagen wir im Alltag dann?
Ja, also manchmal weiche ich am Eis aus, wenn es auf der Strasse ist, probiere ich nicht auszuschlüpfen. Ich wohne in der Nähe von einer Gelateria, da in Bern. Dort mache ich ab und zu einen Abstecher. Wird dann aber auch ein bisschen ausgelacht für meine Vorlieben dort. Aber diese Sorte, die gibt es immer noch. Das heisst, es gibt auch andere Leute, die super Inglese, Glace gerne haben. Genau, so ein bisschen so.
Wie tust du dich aufwärmen, wenn es kalt und eisig ist?
Mit Musik, tanzen, genau, umgumpen.
Gibt es so eine besondere Musik, die eben acht Musik, die besonders wärmt?
Schon eher elektronisch, aber eigentlich auch alles Melodiöse, wo irgendwie genau das heißt Herz erwärmt oder einfach irgendwie so ein bisschen aufmüpft.
Und aufgumpen, umgumpen, das gehört dazu.
Umtanzen,
daheim, allein,
Shit-Dance, wilde Moves.
Shit-Dance.
Ja, genau.
Was ist Shit-Dance? Genau.
Einfach irgendwie bewegen, egal wie es aussieht.
Also das zeigst du uns nachher im Studio beim nächsten Song. Sehr gerne. Und spielt Musik eine ganz besondere Rolle im Winter für dich?
Jetzt nicht. Nein, eigentlich ist nicht jahreszeitabhängig. Ich weiss nicht, ich muss mir mal achten, ob ich vielleicht andere Musik höre im Winter als im Sommer. Spotify-Jahresrückblick kann ich ja mal reinschauen, mal dem auf die Spur gehen. Aber sonst eigentlich finde ich Musik immer ein mega wichtiges Element im Leben.
Oh, wenn du selber auf dem Thema kommst, Spotify und Ende des Jahres, was hast du dann auf Nummer 1? Sagst du das heute?
Hey, ich weiss nicht mehr mal mehr, wie es heisst. Das hat mich sehr überrascht. Aber mein Number One Act ist One Hot Tricks Point Never, irgendwie so heisst der. Und genau, spezielle sphärische Musik.
Und wer, also nur du weißt, warum. Genau, das ist die Nummer 1.
Und der Algorithmus.
Genau. Also wir wollen wir gar nicht.
Hey, ich weiss wirklich nicht, wie es heisst, leider. Es ist so speziell.
Du, Eva, wie hast du die Playlist für heute Abend vorbereitet?
Ich liebe thematische Playlists und ich suche gerne nach Schlagwörtern, aber auch nach Lyrics, Inhalt. Und habe es so probiert aufzugleisen, dass es thematisch zu den Gästen passt. Natürlich auch habe ich nach Lyrics sortiert, das soll radiotauglich sein, das ist schon dann das ein oder andere Lied leider auch rausgefallen dadurch. Genau.
Heute am Abend beschäftigt mich eigentlich als erstes mit dem Thema Eisbaden. Und was gibt's dann als musikalisches Amuse-Bouche, Eva?
Es gibt kaltes, klares Wasser. Genau, von einer Band, die heisst, jetzt muss ich ganz schnell spicken, im Sinn von, das ist eine New Wave Post-Rock-Band, die heisst, jetzt habe ich es dann gerade bei mir, Malaria, genau, mit Ausrufezeichen, irgendwie nicht gerade passend zum Song, aber sie haben den Song «Kaltes, klares Wasser» eigentlich als Bühnenperformance live gespielt und dann aufgenommen und der ist auch oft gesampelt worden, dann um die Jahrtausendwende oder covered worden, unter anderem auch von «Chicks on Speed», wo eben der Song nicht so radiotaugliche Lyrics hat, aber ebenfalls toll ist.
Gespannt.
Ja.
Klares Wasser.
Genau.
Helena Hefti-Wenger, merci vielmals, dass du heute Abend auf Rabe Schneeradio mitmachst. Du bist eben spezialisiert auf Eisbaden, Atemtechnik und Eisbaden, was ist das genau? Sind das auch die verrückte oder halb verrückte und nackte Leute, die man im Winter so beim Aare sieht? Bei minus 20 Grad?
Also nackt, ich sehe nicht so oft. ja, es sind die, die ins Wasser gehen und das Wasser nutzen als etwas für ihren Körper, für ihren Geist und ein bisschen vielleicht ein bisschen zum Kompensieren auch, wenn die Sonne ein bisschen fällt im Winter, gibt es uns gleich so ein bisschen die Glückshormone.
Also Vitamin D kommt nicht aus dem kalten Wasser?
Nein, Hormon, nicht Vitamin.
Es gibt tatsächlich mehr und mehr Leute, die kalt baden, Eis baden sogar. Das ist ein Trend. Merkst du das auch? Also siehst du es auch?
Ja, also ich habe 2017 angefangen, Kurse zu Bern. Und da bin ich noch so ein bisschen alleine gewesen. Mein Mann hat da mitkommen, weil ich habe gelernt, man sollte zu zweit gehen. Und heutzutage hat es ganz viel.
Also aus Sicherheitsgründen, gell? Sollte genau. Man nicht, das nicht alleine genau. Machen.
Mhm. Ja, also vor allem auch am Anfang, wenn man sich noch nicht so kennt. Und eigentlich ja immer, kann ja immer etwas sein. Und je mehr, also je kälter das Wasser ist, je näher sind wir am Limit, wenn es darum geht, wenn irgendetwas ist, man kann sich auch einen Fuß vertreten oder irgendetwas einfach. Es geht nicht immer nur um Kälte schlussendlich, genau.
Ich habe eben das Gefühl, dass es wirklich viel mehr Leute hat, zum Beispiel hier in Bern in der Aare, jeden Winter fast, gibt es mehr Leute. Wie kann man das, also was sind die Gründe, deiner Meinung nach?
Ich glaube, also ist schon auch ein bisschen Wim Hof zu verdanken, wo die Methode so ein bisschen hat Mainstream gemacht, also ein bisschen weg von dem Hu, du musst aufpassen, sondern hey, mach's, es tut dir gut. Und es ist wirklich etwas, was sehr schnell wirkt, was sehr zugänglich ist. Und ich denke auch, dass die Pandemie ein bisschen mitgeholfen hat, wo die Themen Immunsystem stärken. Man konnte raus, alles, was draussen, jetzt gerade in der Schweiz, alles, was draussen passiert ist, hat man noch machen können. Also so haben viele auch ein bisschen Abenteuer gesucht für uns. Und dann auch eben gemerkt, dass es einem gut tut. Und das eine steckt dann so ein bisschen das andere an, sag ich mal.
Du hast zwei magische Wörter, Wim Hof, da gesagt. Kannst du vielleicht für die Leute, die den Wim Hof, den Iceman, nicht kennen, schnell kurz sagen, wer er ist und was er macht?
Ja, er ist so quasi der Namensgeber von dieser Methode. Ich sage nicht Gründer, weil er eher einfach ein bisschen die Kälte-Exposition, sagt man dem, so ins kalte Wasser sitzen, auch ein bisschen länger, als man es sonst hat kennt, nur nach der Sauna, hat er so ein bisschen als gesund in die Welt rausgetragen. Er hat es selber einfach gemacht. Er hat selber das nach einem Schicksalsschlag intensiv gemacht. Seine Frau hat sich das Leben genommen, sondern während seine Kinder noch ganz klein waren. Und in dieser tiefen Trauer und Depression hat er gemerkt, wenn ich ins kalte Wasser gehe, dann bringt mich das zurück ins Jetzt. Also die ganzen Gedanken im Kopf, wie soll ich eigentlich weiterleben, hat dann gestoppt und er hat sich so damit können helfen und ist dann auch zum Teil sehr lange ins kalte Wasser gehockt, dass man schon ihn hat rausgeholt und denkt, das sei jemand, der nicht weiss, was er macht.
Also lang, das heisst wie lang?
Also ich denke so eine halbe Stunde, 15 bis 30 Minuten, je nachdem. Und er hat Rekorde aufgestellt von 2 Stunden.
Also in eine Badewanne voll Eis?
Er ist eben, in Amsterdam im Vondelpark, also eigentlich mitten in den Leuten, ist er ins kalte Wasser. Und das hat natürlich eben auch ein bisschen Aufsehen erregt in dieser Zeit. Heute ist es eben nicht mehr so speziell, wie es damals noch war.
Und das heisst, wenn ich die Effekte vom Kalten eigentlich ganz gut spüren will, muss ich eine halbe Stunde in der Badewanne mit so Eiszäpfen. Oder darf ich ein bisschen weniger lang?
Genau, es gibt keine Studie, die sagt, dass mehr als 2 oder 3 Minuten besser sind als länger. Wenn man vor allem für Benefits jetzt so unmittelbar, so ein bisschen das Gespüren, Glückshormon und auch im Körper das Immunsystem stärken, länger 2, 3 Minuten. Wenn man länger geht, wird es eher eine meditative Erfahrung. Und dort sollte man wirklich Schritt für Schritt und nicht einfach das Gefühl haben, ja, jetzt 10. Weil wichtig ist zu wissen, wenn man drin ist, hat man immer das Gefühl, es ist total gut. Es wird je länger, je einfacher, weil wie Kälte eigentlich so ein bisschen unsere Nerven, sagen wir mal, so ein bisschen abtötet, im Sinn von, dass man noch einschätzen kann, ist jetzt das noch gut. Vergleichsam ein bisschen mit dem Alkohol. Je mehr das man trinkt, je mehr hat man das Gefühl, ich bin. aber es ist vor allem dann, wie fühlt man sich nachher? Das ist das, wo man mal erlebt hat, nach 2 Minuten, nach 3. Und eben, es gibt eigentlich nicht so viele Gründe, dass man länger geht. Ausser eben, man muss wirklich schauen, wie lange kann ich mich selber aufwärmen. Und das ist dann eine andere Sache.
Heute ist eben der erste Tag von einem neuen Jahr. Das ist so typisch der Tag, wo jemand sich könnte vorstellen, jetzt tue ich anfangen, Eis zu baden. Kannst du da ein paar Tipps geben? Wie tut man eigentlich anfangen?
Vielmals empfehle ich anzufangen, so ein bisschen mit den kalten Duschen, einfach, dass man sich ein bisschen dem annähert. Aber kalt duschen ist nicht so schön wie ins kalte Wasser steigen, wie in die Aare steigen. Und wenn man anfängt, dann würde ich mit jemandem gehen, der es schon macht, der einem ein bisschen helfen und unterstützen kann. Und wichtig ist, wenn man reingeht, ausatmen. Das ist das Wichtigste.
Und was macht das eigentlich?
Das macht, dass der Körper kann umstellen. Der Körper muss umstellen, wenn wir ins kalte Wasser gehen. Er bringt euch das Blut zu den lebenswichtigen Organen. Und tut die Gefäße verschliessen, die Extremitäten, weil er sich sagt, lieber den kleinen Zehen verlieren, als dass das Herz nicht mehr schlägt. Und die Umstellung, die spüren wir, das ist so ein kleiner Sturm im Körper schnell. Und das ist auch der Moment, wo man das Gefühl hat, oh, das ist gar nicht gut, wenn man keine Erfahrung hat. Und das muss man ein bisschen durchleben, sage ich mal. Und deine Frage war, warum ausatmen? Das ist, damit der Körper die Umstellung gut machen kann.
Genau. Mhm. Oft hört man Leute, die ein bisschen Angst haben. Gibt es da eben aus gesundlichen Gründen eigentlich, sollte man vielleicht aufpassen, also ein Check-up machen, bevor man damit anfängt, je nach Alter, je nach Was würdest du da empfehlen?
Also gesunde Leute grundsätzlich ist kein Problem. Das ist einfach ausatmen und nicht hyperventilieren. Dann gibt es Kontraindikationen, sind sehr hoher Blutdruck. Wenn jemand Tendenz hat zu Panikattacken zum Beispiel, dann würde ich auch begleitet. Epilepsie auch ist ein Thema. Und wichtig ist, Schwangerschaft habe ich noch vergessen. Genau. Wichtig ist zu wissen, dass eigentlich Kälte oft kann unterstützen, auch bei diesen Sachen, jetzt Bluthochdruck und so weiter. Aber da muss man einfach langsam dran gehen. Da würde ich eben wirklich anfangen mit kalten Duschen und dort immer ein bisschen, immer mehr steigern und dann so sich langsam dem annähern. Schritt für Schritt.
Schritt für Schritt. Eva, ich habe gesehen, du hast stark reagiert auf die kalte Dusche.
Ja.
Bemerkung, das ist nichts für dich.
Ja, nein, nach der Sauna ist mir nur schon die kalte Dusche von oben schon ein bisschen too much.
Du gehst lieber eine Kugel Suppe in Gläser essen,
ja,
oder
genau,
nach dem Sauna.
Das kommt auch irgendwie in den Körper, darum ist das fein für mich. Aber nimmt mich schon Wunder, eben die Effekte, die es dann nachher mit der Zeit hätte, das würde mich natürlich schon wundern, aber ich habe mich noch nicht dafür gehabt, dann wirklich ins kalte Wasser zu steigen. So.
Wie ist es für dich, Beat? Tust du, welche ist deine Beziehung zum kalten Wasser?
Ja, ich bin natürlich auch ein Aare-Schwimmer, aber ich bin mal, glaube ich, das Tiefste, wo ich drin war, war 13 Grad gewesen, das hat mich schon recht kalt dunkel. Das war irgendwie so im frühen Juni gewesen. Und ich habe jetzt in den letzten Jahren, ich weiß nicht, ob altersbedingt oder warum, ich hatte so ein bisschen mit Asthma das Problem und habe einfach gemerkt, im Winter, kalte Luft, habe ich mehr Mühe im ersten Moment mit Schnaufen. Und bei kaltem Wasser, beim Reingehen, habe ich das auch schon gemerkt. Aber vielleicht hat es mit Ein- und Ausschnaufen zu tun. Ich weiß es nicht, aber ich habe einfach dort so ein bisschen Respekt davor, dass man nicht den Schnauf ausgeht beim kalten Wasser.
Helena? Da hast du etwas zu sagen.
Genau. Jetzt, die Sache ist ja oft, eben, dass wir dann in dem Moment, wo so atemraubend sind, dass wir dann nicht mehr ausatmen. Und wir haben dann das Gefühl, wir haben nicht genug Luft, aber es ist eigentlich, weil wir nicht ausatmen. Asthma ist übrigens sehr ähnlich. Leute, die Asthma haben, haben oft dann so das Gefühl, sie bekommen nicht genug Luft. Und anstatt, dass sie eigentlich mal ruhig ausatmen, ist auch ein bisschen schwierig in dem Moment, wo man das Gefühl hat, man hat zu wenig. Aber eigentlich kann wie keine neue rein, weil die alte noch drin ist. Und wenn man dann auch ins Wasser geht und eben die Kälte tut auch noch die Atemwege ein bisschen, so ein bisschen fordern, sage ich mal. Und darum ist wirklich zu ausatmen. Und bei vielen Sachen ist eigentlich weniger Atmen ist mehr. Das heisst schon ausatmen und ruhig, aber nicht schnell und viel.
Ich probiere das.
Helena, du hast lang in den Philippinen gewohnt. Du hast doch die Tauchschule gegründet. Hast du nicht die Kälte da vermisst? In so einem warmen Land?
Also ich habe vor allem die Jahreszeiten vermisst, sehr. Und für mich ist schon so, bei der Kälte, da kann man sich anlegen, man kann sich bewegen. Aber wenn es so heiß ist, dann kann man nur noch so wie eine tote Fliege rumliegen. Und unsere Rettung war, dass wir ein Tauchresort hatten. Und so ein-, zweimal im Tag eine Stunde unter Wasser, das kühlt dann der Körper so genug ab, dass man wieder so ein bisschen einigermassen kann funktionieren, auch im Kopf.
Genau. Und sonst musst du einfach in ein Einkaufszentrum oder so gehen. Dort ist es ziemlich kühl, gell?
Genau, aber es ist ein bisschen weit weg gewesen. Wir sind anderthalb Stunden von der nächsten Stadt gewesen. Das ist ein bisschen aufwendig. Darum lieber ins Wasser.
die letzte Frage vielleicht, Helena. Jetzt ist Winter, jetzt ist es ziemlich kalt in der Schweiz. Auch tut die Kälte eigentlich Wärme aufwärmen?
Ja, also die regelmäßige Kälteexposition macht schon, dass der Körper wieder in seinen Funktionen besser kann, auch sich selber aufwärmen. Und etwas Spannendes, was ich immer den Leuten mit auf den Weg gebe, ist, dass man, wenn man rausgeht, nicht so viele Schichten anlegt. Weil Kälte, also Temperatursensoren sind auf der Haut und die meisten Körper dürfen gar nicht spüren, was für eine Temperatur das ist. Und so kann der Körper auch gar nicht sich darauf einstellen. Das heisst eigentlich, wenn wir uns der Kälte exponieren, dann tut der Körper auch sein ganzes Motor auffahren oder seine Heizung. Und das macht er nicht, wenn wir so eingepackt sind.
Oh ja, la glace au citron von Henri Dess. Also in der Romandie haben viele Kinder Lust bekommen auf Glace wegen diesem Song. Merci Eva, das ist dann meine ganze Kindheit zurückgekommen. Dank dir. Und jetzt, also auf dem Schneeradio, geht es so eben um die Kälte, die man geniessen kann. In der Sendung «Eis, Eis, Baby». Und für die gerade angeschaltet haben, bis 19 Uhr sind wir mit ganz verschiedenen Gästen da im Studio, im Rabi-Studio, die eine ganz verschiedene eigene Beziehung zum Eis haben. Milena, Glace, Gelateria sind echt im Trend momentan in Bern und in der ganzen Schweiz. Und heute am Abend haben wir Glück, dass der Florian, Co-Gründer und Geschäftsführer für Gelateria Kalte Lust in Olten, dabei ist telefonisch. Hallo, Florian.
Hallo zusammen.
Ja, hallo Florian. Jetzt hörst du hoffentlich gerade mit, Milena.
Hallo Milena.
Es freut mich wirklich sehr, dass du dir hast können Zeit nehmen, um schnell ein bisschen mit mir oder uns zu plaudern. Wir haben vorhin gesagt, du bist Co-Gründer von Gelateria Kalte Lust. Und mir nimmt jetzt natürlich zuerst mal Wunder, wie ist so etwas entstanden?
Ja, die Kalte Lust. Also, wir haben Kollegen, der Dominik und der Darko, die haben zusammen eine Gelateria in Olten. Und dort haben sie Glasse eingekauft. Und sie haben mir immer so etwas erzählt und irgendwann haben wir doch gesagt, hey, komm, wir sind drei Köche und wir haben gelernt, wie Glasse machen. Das probieren wir doch selber. Und so haben wir eigentlich gestartet, dass wir zuerst die Glasse für ihre eigene Gelateria gemacht haben und nebenbei einfach unseren Kollegen Gastronomie die so etwas verteilt haben. Ja.
Sehr cool. Also, in dem Fall hast ja du gleich auch ein bisschen eine persönliche Beziehung zu Glasse selber. Was ist denn für dich das Schönste an Glasse?
Das Schönste an Glasse ist eigentlich, also, man verwünscht Menschen eigentlich in einem positiven Moment oder in einem glücklichen Moment. Wenn es Sommer ist, wenn sie in die Gelateria reinkommen und sie sich etwas gönnen oder auch Kinder, die es kaum erwarten können, dass sie endlich eine Glasse mit leuchtigen Augen vor der Vitrine stehen und ja, man verwünscht es in einem guten Moment oder man kann auch irgendwie so ein bisschen einen Glücksmoment mitgeben.
Wie ist das jetzt gerade wenn ich so rausschaue, man sieht gleich noch ein paar Reste vom Schnee und es ist wirklich bitter kalt draussen in den letzten Tagen. Wie merkst du, dass jetzt auch wirklich in der Industrie ist? Was haben die kalten Temperaturen für einen Einfluss auf das Leben von einer Gelateria?
Ja, also unsere Gelateria ist im Winterschlaf. Das ist einerseits schön, dass wir in die Ferien kommen, ohne dass ich irgendwie gross etwas verpasse. Aber nein, in der Schweiz ist es wirklich so. In der Schweiz isst man im Sommer Glasse, im Winter nicht. Also wir versuchen es eigentlich jedes Jahr und lassen unsere Gelateria in Olten Glasse so lang wie möglich drin. Aber ja, Oktober, spätestens November, wird niemand mehr Glasse. Und dann tun wir näher halt oben wechseln und verkaufen im Wintersuppe. Und das ergänzt sich eigentlich sehr gut.
Wie ist denn das bei dir? Hast du im Winter, jetzt gerade diesen Winter, noch keine Glasse gegessen seither?
Hey, also ich bin da, glaube ich, wie der Durchschnittsschweizer funktioniert da ein bisschen ähnlich. Ich habe natürlich gleich immer viel Glasse gegessen. Im Winter tun wir dann testen, neue Sorten ausprobieren. Und dann ist sie dann eher berufsmässig halt Glasse, aber nicht mit weniger Lust. Und ich mache auch das gerne. Aber ja, es verkauft sich wirklich sehr, sehr wenig Glasse. Im Winter in der Schweiz und darum haben wir auch das Superkonzept, das wir einfach brauchen, für das, dass wir da so ein bisschen über die Runden kommen. Und da ist die Schweiz sicher ein bisschen speziell, also umso weiter, man denkt ja eigentlich, okay, das sind die Italiener und umso mehr, dass man im Süden ist, sollten sie mehr Glasse essen, aber das ist eben eigentlich gar nicht der Fall, sondern es ist eher das Gegenteil, umso mehr in Norden, dass man geht, also Schweden, Norwegen, baltische Länder, die essen rund 3 bis 4 Mal so viel Glasse wie wir hier in der Schweiz, also obwohl das dort ja eigentlich kälter ist.
Ach krass, das habe ich jetzt erstens nicht damit gerechnet und zweitens habe ich das wirklich nicht gewusst. Aber sehr spannend. Jetzt noch, du hast vorhin ein bisschen angesprochen, ihr testet jetzt auch neue Geschmacksrichtungen. Und für mich, wenn ich an kalte Lust denke, ist das Erste, was ich vor mir sehe, die Popcorn-Glasse, die ihr mal hatte oder vielleicht immer noch hat. Und ich verbinde es eben auch, dass ihr nicht nur die Standard-Sorten habt, wie Vanille, Äpfel, Schoki. Was ist so die absurdeste Geschmacksrichtung, die ihr je einmal ausprobiert habt? Vielleicht ist sie auch gar nicht in die Kühltruhe gekommen, aber einfach, wo ihr mal schauen wollt, geht das in einer Glasse?
Ja, also ein bisschen vom Absurdesten haben wir das ja für die Olma gemacht. Und zwar, wir haben eine Bratwurstglasse mit Senf gemacht. Wir haben einfach gemerkt, dass wir an Olma, ja, es ist Herbst, niemand interessiert sich für Glasse. Und wir sind den Herbst neu jetzt gekommen mit Winterglasse, was eben so ein bisschen schwierig ist. Und dann haben wir uns überlegt, wie können wir auf uns aufmerksam machen. Dann haben wir gedacht, okay, vom Open Air St. Gallen wissen wir, Bratwurst-Senf ist so das beliebte Thema, wo die Aussenkantonalen mit den St. Gallen immer gerne darüber diskutieren, weil sie vielleicht ein bisschen zu viel hatten. Dann haben wir gedacht, okay, greifen wir das Thema auf. Und haben dann eine Bratwurst-Glasse mit Senf gemacht, die eigentlich überraschend gut ist. Also nicht so, dass wir jetzt würden einen Schocki vorziehen, aber also man hat es eigentlich gut können essen oder zum Probieren, ist die zumindest sehr interessant gewesen. Das ist medial extrem eingeschlagen. Also da hat ja ganz St. Gallen kennt jetzt eigentlich die kalte Lust.
Aber du bleibst einfach bei Schokolade.
Ich bleibe definitiv bei Schokolade.
Gut, dann möchte ich vielmals fürs Interview und ich gebe dich wieder zurück zur Patricia.
Danke. Merci Florian. Im Greiz habt ihr da ein bisschen Konkurrenz. Ich weiss, dass eine Gelateria eine Cervelat-Glasse hat gemacht. Vielleicht kannst du die Anleute geben, den Namen nachher. Ihr könnt ein bisschen Erfahrung austauschen. Merci Florian, dass du mit uns heute am Abend bist gewesen und ein ganz gutes Neues. Ja, wer hat Glasse nicht gern? Ich weiss noch, dass ich mal mit meinem Sohn von der berühmten Gelateria die Berne im Winter war. Er ist ganz, es hat sich ganz gefreut, weil es hat keine Schlange gehabt. Sonst muss man, also das wissen wir ja alle, manchmal bis eine Stunde warten im Sommer. Und dann ist er einfach reingesäckelt und er hat gemerkt, das ist eigentlich zu. Und er ist ganz schockiert gewesen, dass eine Gelateria eigentlich im Winter zu ist. Und jetzt ist es einfach so, Eva, zum Beispiel, würdest du im Winter noch Glasse gehen essen, da draussen im Kälte?
Ja, also als spontan.
So, als Spontanbesuch würde es mir tatsächlich nicht in den Sinn kommen, aber man hat ja vielleicht auch Glasse bei sich in der Tiefgefriere. Und als gutes Dessert ist das immer eine gute Alternative.
Helena? Ja, gerade nach dem Eisbaden würdest du eine Glasse essen?
Ich habe mehr Lust auf eine Suppe. Von dem her würde ich, glaube ich, dann in die Suppenbar. Genau.
Tut das eigentlich gut? Wäre das okay? Also etwas ganz Kaltes zu essen, gerade nach dem Eisbaden?
Ich denke, das muss man einfach spüren. Also wenn ich jetzt einfach zeigen will, dass ich noch eine Glasse esse oben drauf, ist sicher okay. Aber ich finde, man sollte ein bisschen dort auch dem folgen, wo man Lust hat. Und man hat ja dann schon einen rechten Kälteimpuls im Körper gegeben. Aber es gibt solche, die das machen und das ist sicher okay. Genau.
Wir haben vorher mit dem Florian über so ein bisschen, also absurde Geschmack, also Glassesorte geredet. Was würdet ihr jetzt zum Beispiel als Tipp für Florian, also neue Sorte für kalte Lust? Beat, du hast wahrscheinlich auch gerne Glasse.
Ja, auf jeden Fall.
Hättest du da Input?
Ja, also nach der Alma Bratwurst mit Senfglasse.
Ja, besser kommt es nicht, gell?
Ja, also in Grönland habe ich eigentlich müssen dürfen können Walfischhaut probieren. Und das wäre vielleicht noch eine Herausforderung, das in eine Glasse noch zu bringen.
Ja, das würde vielleicht auch ein bisschen ethische Diskussion lösen, oder? Das packen wir vielleicht nicht gerade heute an, aber genau. Helena?
Also
sorry Bert, hast du noch etwas zu sagen?
Ich wollte sagen, für die indigene Bevölkerung ist das natürlich sehr ein lokales und Nahrungsmittel, wo dort nur genau dort gebraucht wird. Aber das ist ein anderes Thema.
Genau. Helena, hättest du Input für Florian?
Eigentlich ist meistens so, dass ich auch das, die, so die innovativen neuen Flavors, dass ich die probiere, aber dann immer wieder zurückgehe zu den Angestammten. Aber ein Geschmack, den ich in Italien mal hatte, war Lavendel. Und ich liebe Lavendel. Und das würde ich jetzt hier auch konsumieren.
Das kannst du sogar auf dem ganzen Körper dann hinschmieren. Eva, nein, Suppe Inglese forever, oder?
Ja, wobei Fondue Glace, ich weiss nicht, ob es das gibt, Schweizer Tradition. Wenn eine Bratwurst gut ist, offenbar, kriegt sicher auch ein gutes Fondue an.
Bea, du hast von Grönland gerade erzählt, hast du tatsächlich in Grönland Glace können essen?
Ja, Grönland ist... Ja, im Supermarkt habe ich Werbung gesehen, also ist eine Tiefkühltruhe gestanden mit Glassen und das Logo war natürlich ein Eisbär gewesen. Und ich weiss nicht, wie sie geheissen hat, aber wir hatten dort auch mal Glassen gehabt. Und ist jetzt nicht Bratwurst also auf dem Niveau gewesen, sondern etwas Vanille mit ein bisschen Schokosplitter drin oder so etwas, aber es war gut gewesen. Und auch in einem kalten Land das haben wir vorher gerade gehört, der Klosterzheim hin und wieder nach Glassen. Das kann ich also bestätigen.
Also mehr über Grönland erfahren wir in ein paar Minuten. Eva, du hast uns da einen ganz speziellen Song zum Thema Norden und Grönland ausgesucht.
Ja, wie auf dem Glassen-Logo geht es auch beim Song um einen Eisbär. Eisbären leben ja bekanntlich im Norden auch in Grönland. Und der Song heisst Eisbär von Grauzone. Grauzone ist eine Berner Band. Für die sie kennen, für die sie nicht kennen, ist auch so ein bisschen New Wave, Post-Punkig im Mindset, aber so ein bisschen Swiss Wave, also neue Schweizer Welle, könnte man vielleicht sagen. Rund um den Gitarristen und Sänger Martin Eicher, das ist der Bruder von Stefan Eicher, der ist dann später in die Band dazugekommen als Gitarrist. Und sie haben das Lied komponiert. Es hat recht eingeschlagen im deutschsprachigen Raum, der Eisbär. 1980 ist das auch in den Charts gelandet, in Deutschland, in Österreich. Und die Band hat sich dann aber relativ schnell wieder aufgelöst. Den Weg vom Stefan Eicher, den kennen wir. Er hat aber kürzlich in einem Interview verraten, dass es durchaus vielleicht mit Grauzonen auch wieder etwas könnte geben. Wir sind gespannt.
Da ist der Eisbär wohl am Schlafen gewesen, gell? Eisbär im Winterschlaf, genau. Was haben wir gerade gehört?
Wir haben eigentlich etwas aus der anderen Hemisphäre gehört, von einer australischen Band Pond, Cyrock-Band, Colder Than Ice. Ihr Kälteempfinden ist wahrscheinlich etwas anders als die Hass von einem Eisbär, aber auch schön.
Apropos Eisbär, Beat, hast du Eisbär schon gesehen? Du bist ja dreimal auf Grönland gereist.
Nein, also ja und nein. Einen lebenden Eisbär habe ich kennengesehen, aber der Eisbär ist so etwas wie ein Wappentier eigentlich. Von vielen Gemeinden in Grönland kommt der Eisbär vor. Es gibt eine Supermarktkette, wo der Eisbär drauf ist, so mit einem Einkaufskörbchen im Mund. Ich habe auch erlebte Eisbären gesehen von Leuten, die mir Interviews mit ihnen gemacht haben, wo sie auf dem Handy gezeigt haben, wie sie Eisbären gejagt haben. Und wir sind bei den drei Arbeiten in einem Gebiet gewesen, wo ein Eisbär unterwegs war. Und sie haben uns dann ein Gewehr mitgegeben, aus Sicherheitsgründen, weil sie nicht genau gewusst haben, wo der Eisbär im Moment ist. Das war ganz im Süden gewesen, wo es Landwirtschaft gibt und Schafhaltung. Und der Eisbär nimmt sich hin und wieder auch ein Schaf. Und Diskussionen bei den Bauern in Grönland sind etwa so wie im Bündnerland oder im Wallis, wenn es um einen Wolf geht. Mhm. Also das sind, muss sagen, ich weiß nicht, was gefährlicher gewesen wäre, der Eisbär oder mehr mit dem Gewehr. Aber so die Vorstellung, dass wir dem Eisbär begegnen und die sind scheinbar meistens hungrig, hat mich schon ein bisschen beunruhigt. Und von dem her ist vielleicht das Gewehr so psychologisch, vielleicht ist es gar nicht so schlecht gewesen, das dabei zu haben.
Beat, du bist Direktor vom Alpines Museum hier in Bern. Du bist Kurator von einer Ausstellung über Grönland. Und eben, um die Ausstellung zu vorbereiten, bist du mit dem ganzen Crew dreimal auf Grönland gereist. Wie ist eigentlich das Konzept von der Ausstellung?
Ja, uns ist eigentlich darum gegangen, dass wir nicht möchten eine Ausstellung nur über Grönland machen, sondern mit Grönland. Und das heisst, Menschen treffen, die dort leben und erfahren, wie sie Grönland sehen. Und das heisst, wir haben am Schluss etwa 70 Interviews gemacht und 80 Stunden Filmmaterial gedreht. Die Ausstellung sind noch 4 Stunden und es sind noch 30 Interviews. Also wir haben natürlich müssen das verdichten. Das ist also aus dem Material eigentlich eine Aussage zu machen, die einerseits Grönland vorstellt. Was ist Grönland? Wie lebt man in Grönland? Was heisst das? Und andererseits ist es klar gewesen, Grönland ist ein Stück Welt, wo im Moment ganz viele Sachen vor sich gehen. Wandel, eine Veränderung, wo natürlich auch für andere Gegenden von der Welt gelten. Also einfach nur nicht also quasi eine heimatkundliche Ausstellung über Grönland zu machen, macht nicht so viel Sinn, aber wenn man am Beispiel von Grönland Vorgänge kann sich überlegen, was passiert da eigentlich, beispielsweise die Jagd nach neuen Rohstoffen, dann hat es nochmal eine andere Qualität und Grönland wird fast ein bisschen zum Labor, zum Weltlabor, wo man ein bisschen etwas kann verstehen, was im Moment eigentlich auch auf der Welt abgeht.
Heute am Abend sind wir da ganz warm und gemütlich. Also wir hier in Bern im Studio vom Rabe. Du bist eigentlich im schönen Tessin, vielleicht ein bisschen wärmer. Ja. Merci, dass du trotzdem mitmachst. Beat, kannst du uns ein paar Infos zum Grönland geben? Es ist ja ein ganz spezielles Land oder Insel eigentlich.
Absolut, man sagt, es sind die grösste Insel der Welt. Es gibt natürlich Inseln, Kontinente, die sehr gross sind, aber Grönland ist gross. Also ich habe vielleicht so 2-3 Vergleiche gegeben. Es sind über 2 Millionen Quadratkilometer, kann man sich vielleicht nicht so viel vorstellen. Da hat über 50 Mal die Schweiz drinnen Platz oder 6 Mal Deutschland. Also das ist schon recht gross. Und 80% von diesen über 2 Millionen Quadratkilometer sind Eis. Und an der dicksten Stelle ist es über 3 Kilometer dick, das Eis. Also das ist sehr viel Eis. Und da kann man natürlich wieder Berechnungen anstellen, wenn das alles geschmolzen wäre in das Eis, was das denn wieder bedeutet. Eine Zahl, die ich im Kopf habe, ist, dass die Welt mehr um 7 Meter ansteigen mit dem Eisvolumen. Und also ich glaube, viel mehr Zahlen braucht es gar nicht. Das ist einfach unglaublich viel. Und die schon in die USA mal geflogen sind und oben runtergeschaut haben, fliegen dann dort sehr lang über das Eis. Und man kann sagen, das ist eine Eiswüste. Das ist aber eigentlich für, also jetzt gerade im Küstenbereich ist Eis natürlich auch ein Lebensraum, wo eben der Eisbär haben wir es vorher davon gehabt, aber auch wo das Wasser herkommt, wo da zum Teil Energie produziert wird mit dem Wasser, das von dem Eis kommt. Und es ist auch eine unglaublich, eine einzigartige Naturlandschaft, wo wir so natürlich nicht kennen, auch wenn es im hochalpinen Raum auch Schnee und Eis gibt.
Das heisst, man muss sich wirklich quasi eine Insel aus Eis vorstellen, mit einer kleinen grünen Fläche am Rand. Das heisst ein Ort, dass alle Leute, die vor Ort wohnen, eine ganz spezielle Beziehung zu Eis haben. Also du hast wie Eis im Alltag. Eis ist immer da, immer sehr nah. Wie hast du das erlebt vor Ort?
Ja, es sind natürlich auch, ich glaube, gerade bei Grönland haben wir auch viele so stereotype Bilder im Kopf. Und mir hat der Direktor von einem Museum in Ilulissat, das ist ein touristischer Hotspot, wo es einen ganz berühmten Eisfjord gibt, wo riesige Eisberge nachher in den Atlantik schwimmen. Und der Museumsdirektor hat mir gesagt, er hat viele Kreuzfahrtschiff-Touristen, die zu ihm ins Museum kommen. Und eine von den ersten Fragen ist, wo kann ich da Iglus sehen? Und so ein bisschen, sogar im Sommer kommt die Frage, und im Sommer hat es in Ilulissat überhaupt keinen Schnee. Aber auch im Winter leben Inuit nicht im Iglu. Das ist so eine Vorstellung, wie wenn wir irgendwie das Gefühl haben, dass in den Bergen nur Heidis und Geissenpeter würden leben. Und das ist natürlich nicht so. Aber das Eis kommt, das Inlandeis kommt an einzelnen Orten doch recht nahe bis an bis an den bewohnten Raum her. Und das sind dann häufig grosse Gletscherströme, die dort in einen Fjord kommen. Und das ist natürlich schon sehr spektakulär. Aber es ist auch wichtig, dass es eine Zeit gibt, wo der Schnee und Eis weg ist und wo die Leute T-Shirts und kurze Hosen rumlaufen und den Glas schlecken. Und wo es eben auch grün ist. Und Grönland heisst Grünland, und das ist ein Begriff aus der Wikingerzeit, wo nicht falsch war. Also im Süden von Grönland, da hat es Wiesen, da hat es Vieh drauf, es werden sogar Herdöpfel abgebaut. Und dort habe ich manchmal das Gefühl, stellen wir ins Grönland fast nur eisig vor, und das ist nicht ganz so, weil sonst könnten dort auch nicht Menschen leben. Also an der Westküste vor allem, wo die Siedlungen sind, gibt es doch auch einige Monate, wo es keinen Schnee hat. Und das sind, glaube ich, alle die dort leben, auch sehr froh darum, dass das so ist.
Also einige Monate ohne Schnee, das heisst trotzdem ziemlich viele Monate mit Schnee. Im Winter, ja. Im Winter ist ja auch sehr dunkel, ziemlich kalt. Wie gehen die Leute dann mit dem Wetter um? Also was macht man dort, um sie ein bisschen aufzuwärmen?
Also was mir aufgefallen ist, im Dorf, wo ich nur die Filmbilder kenne, ich war selber nicht dort, in Kuschlorsak, das ist mehrere hundert Kilometer nördlich vom Polarkreis, hat man 400 Einwohnerinnen und Einwohner in diesem Dorf. Und das soziale Leben in diesem Dorf ist sehr ausgeprägt. Das heisst, man hat so eine Kultur, sich auch regelmäßig, dass sich alle besuchen und Kaffee und Kuchen trinken miteinander. Und im Winter, wenn man nicht mehr so viel draussen machen kann, wenn das Licht nicht da ist, umso mehr. Also das Spielen, Geschichten erzählen, zusammenkommen, das ist wichtig. In der Stadt, die ich gesehen habe, in Nuuk, das ist die Hauptstadt von Grönland, gibt es tolle Musikclubs. Also in einem, wo wir waren, geht dann meistens so für ein Konzert um Mitternacht an, gehen irgendwie bis um 3, 4. Und da geht schon recht Post ab. Und ich habe also eigentlich selten so ein musikalisches Land erlebt wie Grönland, wo fast alle ein Instrument spielen und wo so tanzen wird, wie wenn es der letzte Tag wäre. Das ist unglaublich beeindruckt, ob jetzt das Polka ist, ob das Hip-Hop ist oder was auch immer. Und ich habe jetzt das Gefühl, so das gemeinsame Erleben von Musik oder von Zusammensein ist so wie eine Antwort auf produzierte Wärme gegenüber der Kälte, wo draußen ist.
Und Musik besonders? Eva, das
klingt super.
Hast du auch, wenn du ein bisschen für die Playlist hast recherchiert, sind ziemlich viele also Bands aus nordischen oder Ländern, die eben ein bisschen kalt sind?
Auch amerikanische, die haben auch kalt. Ja, genau. Mhm. Aber genau, es ist auch es gibt auch auf Empfehlung, glaube von dir, Beat, habe ich mir einen grönländischer Rapper und Filmproduzent angehört, der Tarak, der in seinen Liedern auch die Ungleichheit thematisiert von den Grönländern und den Dänen, so dass ein bisschen kolonialistische, also das habe ich noch mega spannend gefunden.
Ja, das ist absolut so, dass die Musik auch eine Stimme ist, nach aussen, wo auch über die eigene Identität, also Grönland hat eine indigene Mehrheitsbevölkerung, 80% der Bevölkerung dort sind Inuit, und eigentlich über die Geschichte und auch über die jüngste Geschichte nachzudenken, zu reden und das auch in Form von Musik zu machen, ist etwas, wo sehr präsent ist und wo stilistisch wirklich querbeet geht. Es gibt auch grönländische Reggae und wo eben die Umwelt Fragen von Grönland anspricht und so. Und das hat mich sehr beeindruckt. Also wie man in der Musik sehr weltoffen ist, aber auch wieder fokussiert auf das, was einem im eigenen Land beschäftigt.
Du hast mir mal gesagt, Beat, dass eben der Tarak zum Beispiel macht Rap und in der einheimischen Sprache. Und das ist ziemlich schwierig für ihn. Kannst du schnell sagen, warum?
Ja, wir haben in der Ausstellung zum Thema Sprache haben wir das längste Wort noch ausgestellt, sozusagen. Das ist ein Wort, ich kann es nicht übersetzen, weil es ist eigentlich ein ganzer Satz oder eine halbe Geschichte. Hat aber 153 Buchstaben.
Oh.
Und das bringt
einzige Wort, ja. Kannst du es sagen für uns?
Nein, es ist noch eine ganze Geschichte. Aber wir haben ja eigentlich in Deutsch das Gleiche. Ich habe mal eine Ausstellung zum Autofahren gemacht, viele Jahre her, und dort sei Raum gegeben, der heisst die Autobahnabschnittseröffnungsrede. Und wir könnten jetzt eigentlich das Wort ja noch verlängern. Und ich glaube, im Kalalisut funktioniert das ganz ähnlich, dass man das aneinander hängen kann. Und was mir eben ein Rapper gesagt hat in Nuuk ist, dass es sehr anspruchsvoll ist, eigentlich so kurze Lyrics, dass sich, also, dass man, wenn sich reimen, oder einfach auch schon nur rhythmisch, dass das aufgeht, ist nicht ganz einfach mit dieser Sprache. Also, auf Englisch ist das auf eine Art viel einfacher von den Wörtern her als auf Kalalisut. Und, aber auch da gibt's offensichtlich Leute, die das dann, fertig bringen. Und, bei so Konzerten habe ich häufig erlebt, dass der ganze Saal dann die Songs mitsingt und die Wörter kennt und da voll drauf einsteigt, ja.
Ich denke, ja, wir können fast nicht ein bisschen Tarak hören, gell? Du hast ja, das ist gelustet einfach. Also wir hören noch kurze Minuten von Tarak, also Rapper aus Grönland. Salty ding to shagama. In the way, shiny, a chigo, shagama, go with your suka. Boah, ja, das ist schon imponierend. Und ich denke, mit Musik die Sendung fertig zu machen, Musik, die tatsächlich aufwärmt, ist sehr schön. Es ist extrem schön und spannend gewesen mit euch. Aui, danke Eva, danke Helena, danke Beat. Und merci, Florian. Und noch ein ganz, ganz gutes neues Jahr 25.
Du hast einen Podcast von Rabe gehört, im Sender von Bern. Mehr gibt's auf rabe.ch.